Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Mountains. Faszination der Berge.
Achso, ich dachte nur Mountains. Das wäre wirklich langweilig gewesen.
Rolf ist wieder da.
Hallöchen.
Und du hast uns Gäste mitgebracht.
Das habe ich. Wenn ihr euch einmal vorstellen würdet.
Hi, ich bin Jane.
Ich bin die Katharina.
Beides fleißige Teilnehmer der MINT1-Vorlesung. Und haben sich bereit erklärt, uns mal ein bisschen zu unterstützen.
Genau.
Ja. Sehr gut. Auf meinem Zettel steht Rolf, Plattentektonik. Moment, dann leiten wir das Ganze auch ein.
Rolf erklärt.
Plattentektonik. Wir fangen also so ein bisschen mit dem Thema an. Wie entstehen Gebirge, wie entstehen Vulkane, dieses ganze Thema. Also, Plattentektonik. Wie jeder vielleicht schon mal gehört, ist im Wesentlichen einfach nur das schnelle Bewegen von Erdplatten. Welche Platten sich da letztendlich bewegen, sind die obersten Platten, das sind nämlich die Lithosphärenplatten. Die sind so, ja, 35 bis 70 Kilometer dick ungefähr. Und es gibt 7 große Kontinentalplatten und circa 50 kleine. Wie viele es da letztendlich gibt, ist nicht so ganz sicher. Deutschland befindet sich auf der Eurasischen Platte, die eben, wie der Name auch schon sagt, Europa und Asien abdeckt.
Okay, das heißt, wir sind tatsächlich eine Platte, aber zwei Kontinente?
Genau.
Oh.
Wir haben sowohl eben an Land als auch am Meeresboden entsprechend diese Platten, die dann aber auch zusammenhängen. Also sage ich mal, die Eurasische Platte oder auch die Pazifiko-irgendwas-Platte besteht eben dann auch aus entsprechenden Meeresboden, der dann eben auch dazugehört. Das heißt, wir reden nicht nur von Landmassen, sondern eben auch von Meeresboden, die dann aber eben auch zusammenhängen.
Mhm.
Und diese Platten, kann man sich vorstellen, die schwimmen auf dem Erdmantel, also auf unserem heißen Magmaschicht, die quasi unter der Lithosphärenplatte herrscht, wenn wir jetzt an unsere Erde denken. Wie die ganzen sich jetzt bewegen, kann völlig unterschiedlich ablaufen. Die Bewegung der einzelnen Platten funktioniert relativ simpel. Wir haben ja eben diese Magmaschicht unter unseren Platten und die bauen sich quasi in horizontal gerichteten Magmawirbeln auf.
Mhm.
Und diese Magmawirbel schieben die Platten dann wie so ein Fließband in eine Richtung.
Okay.
Und wir sprechen natürlich jetzt nicht davon, dass sich die Platten um, weiß ich nicht, 50, 60 Meter am Tag bewegen, sondern es sind wirklich nur wenige Zentimeter pro Jahr. Das heißt, wir selber merken da eigentlich aktiv wenig Unterschied. Das Ganze wurde als Kontinentaldrift betitelt und hat der Forscher Wegener im Jahr 1915 festgelegt.
Der Alfred,
genau.
Okay.
Der hat sich da auf Tagungen mit vielen anderen Wissenschaftlern gestritten und die alle meinten, ach, das ist ja völliger Quatsch. Und ja, konnte das in dem Punkt aber durchsetzen. Genauso hat er nämlich auch die Theorie aufgestellt, dass die Erde mal ein kompletter Kontinent war. Das ist ungefähr 250 Millionen Jahre her, mittlerweile ist das auch bestätigt. Das Ganze hieß Pangea. Und um dieses Pangea war entsprechend dann eben auch nur ein Meer und das hieß Patalassa.
Mhm.
Im Laufe der Millionen Jahre, dann ungefähr vor 200 Millionen Jahren, hat sich dann herauskristallisiert, dass es sich dann in zwei Kontinente aufgeteilt hat. Einen nördlichen Kontinent, der Laurasien hieß, und ein südlicher Kontinent, der Gondava hieß.
Mhm.
Im Laufe der Jahre hat sich's dann eben immer weiter aufgespalten auf die einzelnen Kontinente. Die Zusammenhänge sind aber heute eben noch klar. Gerade wenn man sich die Kontinente in ihrer Form einmal anguckt, passen sie natürlich wie ein Puzzle ineinander. Und man erkennt eben auch an einzelnen Gebirgszügen oder auch Tierarten, erkennt man, dass da auf jeden Fall in der Vergangenheit Zusammenhänge bestand.
Ich erinnere mich da in der Schule, dass man das irgendwann mal gesehen hat, wie in so einem Zeitraffer-Video oder so.
Mhm.
Und war das dann nicht irgendwie Indien, das da an Afrika lag oder so und
ja,
sich dann wegbewegt
genau.
hat und um 90 Grad gedreht hat und sich da hingesetzt hat?
Total verrückt. Jetzt nochmal zum Thema Erdbeben. Das haben wir ja ganz häufig, wenn wir hören, oh, da haben sich Platten verschoben, da sind Erdbeben entstanden. Ist bei uns jetzt nicht ganz so geläufig. Wir haben, glaube ich, in den letzten 30 Jahren hatten wir, glaube ich, mal so ein, zwei Erdbeben. Hielt sich bei uns auf jeden Fall in Grenzen. Liegt eben daran, dass Deutschland eben auch nicht an zwei Platten grenzt. Ganz anders ist das aber eben an den Rändern der einzelnen Platten. Wenn die nämlich aufeinanderstoßen oder da auseinandergezogen wird, entstehen da entsprechende Vorkommen. Das wird einmal unterschieden in die Konvergenz, das ist eben das Aufeinanderstoßen, und die Divergenz, das Auseinanderziehen zwischen zwei Platten. Da gibt es jetzt eben verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze vonstatten gehen kann. Das ist einmal, dass die Erdplatten aneinander vorbeigleiten können. Das klingt jetzt erstmal eigentlich ganz gut, wenn man so denkt, ja, passiert ja nichts. Trotzdem können bei kleinen Verhakungen der einzelnen Platten kann halt trotzdem eine Spannung entstehen. Und wenn diese Spannung sich auf einmal entlädt, haben wir dann eben wieder das Problem, dass wieder Erdbeben entstehen können. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass zwei Erdplatten wirklich einfach aufeinander kollidieren. Da haben wir eben häufig das Prinzip der Entstehung von Gebirgen. Das heißt, die Platten falten sich dann quasi aufeinander, bauen sich gegenseitig auf, und dann haben wir eben die Entstehung von Gebirgen. Ganz berühmtes Beispiel ist da eben das Himalaya-Gebirge. Und dann gibt es noch eine andere Vorkommnis, das ist nämlich, wenn besonders schwere Erdplatten sich unter leichtere schieben. Das ist häufig der Fall, wenn sich Meeresplatten, weil die einfach etwas dicker auch noch sind und teilweise auch größer, unter Landesplatten schieben. Mhm. Dadurch, dass sie sich da drunter schieben, hebt sich die Landmasse an und es bilden sich eben Risse. Und so können eben auch Erdbeben entstehen oder Vulkane und damit zusammenhängende Vulkanausbrüche. In dem Zusammenhang senkt sich dann die Meeresplatte auf der anderen Seite. Muss man sich vorstellen, wie so eine Waage, die nach unten kippt.
Ja.
Und weil die dann natürlich wieder näher in der Magma-Bereich ist, schmilzt die Platte an der unteren Stelle, wird dann nochmal schwerer und zieht den Rest der Platte quasi nochmal wieder nach unten, was dann nochmal diesen erweiterten Hebel auslöst.
Okay, das heißt dann aber auf der anderen Seite, wo die Meeresplatte, wird sie angehoben,
genau,
oder?
Ja.
Das heißt, auch da haben wir dann wieder eine entsprechende...
Genau, man kann sich das so vorstellen wie die Titanic, die so auf der Seite kippt und dann da siehst du die Spitze nach oben, oder?
Okay. Du hast von Vulkanen gesprochen.
Das ist richtig.
Vulkane sind nicht immer Berge, aber häufig irgendwelche Gebirge und zeichnen sich dadurch aus, dass Magma aus dem Erdinneren in irgendeiner Form nach oben strömt. Wir haben in der Vorlesung selbst sehr häufig und viel zur Entstehung der Vulkane gehört. Vielleicht eine Mini-Zusammenfassung. Einmal diese plattentektonischen Ereignisse, also dass dort eben Risse entstehen und das Magma nach oben kommen kann. Aber auch Platten, die an irgendeiner Stelle plötzlich so dünn werden, dass das Magma, der Druck, der da unten aufgebaut ist, einfach wirklich diese dünne Gesteinsschicht sozusagen sprengt und nach oben schießt. Du hast mich ja vor eine Herausforderung gestellt. Ich sollte möglichst nicht so viel über Vulkane erzählen.
Das stimmt.
Es würde ja wohl ein kurzer Haiku tun.
Das finde ich auch, ja. Deswegen habe ich dir die Aufgabe gegeben.
Dann doch bitte einmal das Becken.
Gerne.
Magma bricht hervor, glühende Gesteinsbomben, Asche bringt die Nacht. 575
Silben. So,
eigentlich war es das auch schon zu Vulkanausbruch.
Und funktioniert.
Also ich habe alles verstanden in dem Zusammenhang.
Gut. Nerdherz! Aber Vulkane, da denkt man ja immer, früher, damals, Dinosaurier und überhaupt, damals gab es Vulkane. Gibt es aber auch heute noch.
Absolut. Also hier in Deutschland haben wir damit natürlich nicht wirklich viel Begegnung. Wie wir gerade schon gesagt haben, weder mit Erdbeben viel noch mit Vulkanen. Wir haben, na gut, kann man das ein Privileg nennen, Feuer aus dem Erdinneren herausschießen zu sehen? Ist auch wieder eine Frage der Ansicht natürlich. Aber tatsächlich gab es ja vor kurzem erst Vulkanausbrüche auch wieder in Indonesien. Tatsächlich ein großes Vulkangebiet dort unten. Man nennt das auch den pazifischen Feuerring. Da treffen mehrere dieser tektonischen Platten direkt aufeinander, was dafür sorgt, dass wir auch mehrere von diesen Bruchstellen und diesen Brennpunkten, nenne ich sie jetzt mal, haben. Und dort auf Java, nennt sich das, der meistbevölkertsten Insel von Indonesien, gibt es den Vulkan Semeru, heißt er. 3676 Meter hoch, und der hat auch gerade vor kurzem, noch am 6. Dezember, glaube ich, noch diesen Jahres, hat er seinen zweiten Ausbruch schon gehabt, kurz hintereinander. Viel Lavafluss, viel Durcheinander, der Flugverkehr musste umgelenkt werden und natürlich auch viele Schäden in umliegenden Dörfern, in der Natur, für die Tiere und Sonstiges. Etwas, das wir wahrscheinlich in Deutschland eher weniger haben wollen würden.
Definitiv.
Klingt auf jeden Fall nach einem fröhlichen Nikolaus da.
Absolut. Das ist tatsächlich der einzige daueraktive Vulkan in Indonesien seit 1967. und gleichzeitig auch der höchste Berg von Java. Und gerade deshalb fand ich das auch so wirklich seltsam, warum das gerade die meistbevölkertste Insel von Indonesien ist.
Das ist eine gute Frage. Das ist
wirklich ganz großer Quatsch aus der Hinsicht, ne?
Genau. Ich habe meinen kurzen Blick drauf geworfen und man hätte sich schon fast denken können, man sagt ja immer, Vulkanboden ist fruchtreich. Auch Java ist hat tatsächlich außerordentlich fruchtbar. Das liegt teilweise an der Vulkanerde, aber auch daran, dass wir weiter oben Dschungel haben, dass wir viel Reisanbau dort haben, viele Flusssysteme dort haben, die teilweise von den umliegenden Vulkanen kommen. Und auch daher, dass das in der Kolonialzeit ein großer Punkt quasi war, wo sich alles gesammelt hat. Kultur, Religion, hat sich alles dort entwickelt. Und deshalb leben die Menschen auch heute noch da, obwohl sie eigentlich das Risiko laufen, andauernd durch den Vulkan überrascht zu werden, der vor allem seit 2020 sehr stark aktiv ist.
Fun Fact!
Wie man hier sieht, dieser Vulkan, Semeru, spuckt eine Menge Asche. Und es gab schon mal einen Vulkan, der hat durch seine Asche große Folgen für die komplette Nordkugel der Erde gehabt. Und zwar den Tambora-Vulkan. Der hat 1815 mit seinen Ascheteilchen das Sonnenlicht in der Atmosphäre komplett verdeckt. Und dadurch gab es im Nachfolgejahr weder einen Sommer noch eine richtige Ernte. Also es ist schon faszinierend, was Vulkane eigentlich alles ausrichten können, selbst wenn man gar nicht darüber nachdenkt. Wir kennen Asche nur vielleicht hier in Deutschland vom Kamin im Winter.
Ja, definitiv. Und Da schließt sich der Kreis, genau. Für die fleißigen Zuhörer, wir hatten das in der Frankenstein-Folge. Genau zu dieser Zeit ist nämlich die Geschichte um Viktor Frankenstein entstanden.
Ganz genau.
Großartig. Sehr schön. Wir waren bei Vulkan und haben überlegt, okay, daneben würde ich jetzt kein Haus bauen. Also ich nach wie vor nicht. Die Idee, dass es eine besonders fruchtbare Region ist, ist klar. Aber wie zum Geier kann man es rechtfertigen, sein Haus direkt neben den San Andreas-Graben zu bauen?
Das ist eine gute Frage. Und zwar gab es auch schon viele Erdbeben, wo auch Tausende, Dreißigtausende von Häusern zerstört wurden durch Erdbeben, die ja nicht sehr unwahrscheinlich sind im San Andreas-Graben. Für die, die es nicht wissen, der San Andreas-Graben ist ein 1400 Kilometer lange Bruchzone der Erdkruste, mäßig eine Transformstörung, und die Erdbeben sind nicht unbedingt harmlos. Die Erdbeben entstehen dadurch, dass die Pazifische Platte jährlich circa um 2 bis 6 cm nach Nordwesten driftet, und im Untergrund der San Andreas-Verwerfung entstehen dann Dehnungsspannungen, die sich von Zeit zu Zeit entladen, wie auch schon erwähnt, und häufig kommt es dann zu mehreren Erdbeben und auch dementsprechend zu Nachbeben, und da kommt man jährlich dann auf ungefähr 10.000. Ja, das sind letzte. Ja. Ungefähr 10.000 Erdbeben. Das letzte schwere Erdbeben war 1989.
Aber Moment noch mal. Jährlich 10.000?
Ja, ja, fast 30 10.000. Am Tag. Das sind ja mehr, sagen, das ist ja mehr als eine in der Stunde.
Ja. Hammer.
Da muss man schon wirklich einen Fetischismus für Erdbeben, ja, glaube ich, entwickelt haben, um da wohnen zu wollen. Ja.
Also die sind natürlich nicht alle stark, ja, klar, aber sie sind da. 1989 war das letzte starke Erdbeben mit einer Stärke von 6,9. Das stärkste, was bis jetzt gemessen wurde, war 1906 mit einer Stärke von 8,3. Ja, da gingen sehr viele Häuser zu Bruch. Leider sind sehr viele Menschen gestorben, viele wurden verletzt und natürlich sehr viele obdachlos. Und da fragt man sich, warum man dort Häuser baut.
Ja, definitiv. Ja. Und es ist ja auch keine kleine Stadt, die am San Andreas gerade steht, so San Francisco.
Nee, vor allem die Erdbeben, die Bewegungen, die finden ja auch nicht gleichmäßig statt. Und einige Bereiche, die verhaken sich auch unten, und dadurch entstehen dann halt auch Erdbeben. Und durch das große Erdbeben 1906 haben sich die Platten teilweise auch bis zu 6 Meter auf einmal verschoben. Obwohl die Platten sich ja eigentlich jährlich am San Andreas Graben nur 2 bis 6 Zentimeter verschieben.
Okay.
Ja.
Also gab es quasi auf einmal komplette 6 Meter, was eigentlich 100-mal so viel ist, wie es eigentlich passieren sollte im Jahr.
Ja.
Krass. War das jetzt auch jährlich? Das war kein einmaliges Happening?
Nee, die 2 bis 6 Zentimeter passieren jährlich. Ja. Die 6 Meter sind durch das große Erdbeben dann teilweise an manchen Stellen
wirklich
entstanden.
Ja. Also wirklich schlagartig.
Ja.
Krass. Und die Platten reiben da aneinander?
Genau. Und an manchen Stellen sieht das aus wie so ein ausgetrockneter Fluss, kann man sagen. Weil der San Andreas Graben ja auch teilweise bis zu 40 Kilometer tief ist, meine ich.
Aha.
An manchen Stellen werden auch schon Brücken gebaut, die aber auch in den letzten Jahrzehnten schon teilweise so ein bisschen krüppelig aussehen durch die ganzen Bewegungen.
Ja, das kann man ja auch nicht machen, oder? Also überleg dir mal, du kannst doch nicht eine Brücke bauen und du weißt ganz genau, in einem Jahr ist die um 2 Zentimeter in die eine und die andere Richtung verschoben.
Weil ich mir gerade so schön so eine Hängebrücke vorstelle und als dann die 6 Meter entstanden sind, die so stramm gezogen wurden.
Ja, dann müsste man wirklich zurückkommen auf die Idee, Häuser und andere Bauwerke einfach aus Kaugummi direkt zu bauen.
Ja, das aber war das von Anfang an
nicht so bequem.
Ich will jetzt auch nicht sagen, von wem diese fantastische Idee kam, ne? Aber es ist ein unglaublicher Visionär. Das sage ich schon länger.
Krass. Und da kommt auch die Frage auf, wann bricht der Andreasgraben eigentlich auf?
Mhm.
Ja, und da sind Geologen der Meinung, dass der San Andreasgraben seit mindestens 31 Millionen Jahren in Bewegung sein muss. Und man geht davon aus, dass in einigen 100.000 Jahren, zum Glück erst, der Point Reyes eine Insel sein wird.
Ich nehme mal an, dass das zum Glück erst nur für uns antrifft und nicht für die Leute in 100.000 Jahren. Die denken sich dann Scheibenkleister.
Ich will ja nicht unken, aber also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, welche Leute in 100.000 Jahren? Egal.
Wieder eine andere Frage.
Genau.
Wobei, wenn wir jetzt mal immer mal wieder so ein paar 6-Meter-Risse jährlich mal ab und zu haben, dann wissen wir nicht, ne?
Ich meine, wir haben ja auch mehr Erdbeben in Deutschland, als wir das wissen.
Ja, das stimmt auf jeden
Fall. Einfach sind sie nur so winzig schwach, dass man sie gar nicht merkt. Ja. Ich habe in Deutschland schon ein Erdbeben mitgekriegt. Also unter meinen Füßen.
In den 90ern war mal irgendein Steckriss, ne?
Ja,
genau. Haben meine Eltern auch mal von erzählt.
Hat schon mal die Erde gebebt. Also so, dass man echt dachte, krass, was war das jetzt? Also weil unser Haus steht zwar in der Nähe von einer Straße, aber nicht von einem Zug oder sonst irgendwas, wo man so eine Erschütterung merken würde. Ne? Das war schon wirklich
krass.
Ja. Aber wir hatten Vulkane vorhin auch. Deutschland hat ja auch Vulkane, wobei der Vogelsberg, aus der Gegend komme ich gebürtig, gilt ja als erloschen, als nicht mehr aktiv. Das Einzige, was tatsächlich noch halbwegs ein bisschen aktiv ist, ist die Eifel. Und da kann man wirklich sehen, wenn man in der Eifel ist, soll man Abstecher zum Lachener See machen. Da gibt es einen Bereich, da blubbert's. Da kommt tatsächlich CO2 aus dem Erdinneren nach oben gestiegen und lässt den See ein wenig blubbern. Es macht ihn jetzt nicht warm, leider. Also man kann nicht drin baden in dem Sinne. Aber man sieht tatsächlich vulkanische Aktivität. Aber es gibt ja nicht nur gefährliche Gebirge wie Vulkane oder Regionen, wo es Erdbeben gibt. Wir haben auch einfach dieser ganzen Plattentektonik wunderbare Naturgebiete zu verdanken, große Gebirgszüge, die ihre ganz eigene Flora und Fauna bereithalten.
Da können wir wirklich dankbar sein, das stimmt.
Blicken wir doch einfach erstmal auf die andere Seite der Erde, in die Rocky Mountains.
Oh ja, ein sehr langweiliger Gebirgsname, wenn man das mal so ehrlich sagen möchte im Deutschen. Ich meine, wenn wir das direkt übersetzen, sprechen wir wirklich von einem steinigen Berg und mehr nicht. Ist definitiv kein so interessanter Name wie Himalaya, was ja sehr malerisch klingt.
Weißt du, was Himalaya bedeutet?
Ich habe keine Ahnung. Bedeutet das auch ein steiniger Berg?
Wahrscheinlich steiniger
Berg. Ich gucke jetzt nach, wenn das wäre fantastisch.
Okay, wir kommen darauf dann gleich zurück, ob der Himalaya auch nur steiniger Berg bedeutet. Wenn ja, dann sind die Menschen überall auf der Welt sehr unkreativ.
Das würde ich so erstmal unterschreiben, glaube ich.
Dasselbe kann man aber nicht unbedingt sagen, wenn es darum geht, Tiere zu benennen. In den Rocky Mountains zum Beispiel gibt es ein Tier, das ich überhaupt nicht kannte. Und letztens für den MINT-Kurs an unserer Uni habe ich dann dieses Tier gefunden. Es nennt sich ein Pika. Ich nenne es auch gerne Pika, weil es mich an das Pikachu erinnert. Und es ist ein mausaussehendes Tier, das eigentlich zu den Hasen zählt. Man nennt es hier auch Pfeifhasen. Obwohl sie nicht mehr pfeifen, sie klingen wie Quietscheentchen. Was ich unglaublich niedlich finde.
Und die sehen auch wirklich putzig aus.
Absolut. Sie sehen wirklich aus wie so kleine Flauschbällchen. Sie rennen in der alpinen Ebene rum. Das heißt eigentlich ganz oben im Berg, wo keine wirklichen Pflanzen mehr wachsen, keine Bäume mehr, wo auch die meisten Raubtiere auch gar nicht erst raufgehen. Es ist dort zu kalt, zu karg, da gibt es auch kaum was zu essen. Was die Pikas da machen, die sammeln die ganze Zeit Heu. Die haben quasi so einen eigenen kleinen Heuschober zwischen den Steinen und Felsen. Denn anders als viele Tiere bleiben die das komplette Jahr über wach. Die halten keinen Winterschlaf, die überwintern nicht irgendwie in den Höhlen und murmeln sich da ein und schlafen. Nein, die haben eine kleine eigene Scheune, fressen immer wieder von dort Und wenn sie dann nichts mehr haben, dann klauen sie eben von anderen Pikas. Und wenn auch das nicht funktioniert, absolut. Und wenn auch das nicht funktioniert, dann sind sie ganz kreativ geworden, dann fressen die sogar ihren eigenen Kot.
Okay.
Einfach um die Nährstoffe zurückzugewinnen, die sie verloren haben.
Ich habe das meiner Frau erzählt und dann sagte sie, Mensch, ist ja der Bauer unter den Tieren, weil die ja tatsächlich Gras ernten, um es zum Trocknen wegzulegen, damit sie Heu haben.
Genau.
Ja? Also wirklich quasi landwirtschaftlich tätig sind. Der Hammer.
Pikas haben tatsächlich noch viel mehr Bedeutung als das. Ich habe nämlich herausgefunden, seit 2018 mindestens benutzt man sie zum Beispiel auch, um den Klimawandel ein bisschen zu erforschen.
Mhm.
Einfach aufgrund dessen, dass Pikas nur in einer sehr kleinen Klimanische überleben können. Die brauchen eine bestimmte Temperatur, damit es nicht zu warm oder zu kalt wird. Weil sie auch im Winter auch zum Beispiel durch Schnee sich isolieren lassen in ihren Höhlen. Dort ja auch genug Trockenheit brauchen, damit auch das Gras zum Beispiel überhaupt zu Heu werden kann. Und deshalb kann man damit dann auch sehen, dass wenn die Population sich ändert, irgendwie zu wenig oder zu viel, dann kann man sehen, wie die Temperatur sich auswirkt.
Mhm. Okay.
Ich muss kurzer Einwurf zum Thema Himalaya. Es ist jetzt auch nicht wirklich spannend, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das setzt sich einfach nur aus dem Wort Hima, Schnee, und Alaya, Ort oder Wohnsitz. Also Schnee oder Schneewohnsitz oder Schneeort.
Ja, der Ort, wo der Schnee wohnt. Du kannst es schon ein bisschen malerischer aussehen.
Ja, aber das ist wahrscheinlich schon wieder falsch.
Nein. Der Ort, wo der Schnee wohnt.
Es klingt aber immer noch poetischer als steiniger Berg.
Okay. Ich habe auch noch ein bisschen was. Und zwar habe ich mir mal auf der Suche nach wirklich faszinierenden Tieren im Gebirge sind mir die Westghats in die Finger gekommen. Die Westghats sind im südwestlichen Indien bis zu 2700 Meter hoch. Jetzt also nicht die höchsten Berge, aber für den subindischen Kontinent sozusagen schon relativ hoch, ca. 1500 Kilometer lang. Mit der doch eher geringen Höhe natürlich komplett bewaldet. Wir haben da Regenwald. Wir sind am Rande des Hochlandes von Dekan. Und dort gibt es das Ceylon-Froschmaul. Ein Vogel.
Aber nur beim Namen sofort ablenken können, oder?
Ja. Sie sind eulenartig, gehören aber nicht zur Familie der Eulen, sind nachtaktiv, können gar nicht gut fliegen. Also haben stumpfen Schwanz und auch runde Flügel, keine guten Flieger.
Was ist denn da schon wieder evolutionär passiert?
Naja, die stürzen sich halt mehr oder weniger vom Baum auf dem Weg nach unten, erwischen sie irgendwelche Beute und dann kämpfen sie sich wieder nach oben.
Die Vorstellung ist wunderschön.
Das Spannende ist tatsächlich dieser Schnabel, der einfach groß ist, flach, relativ kurz. Wenn sie den aufmachen, wirklich so ein bisschen erinnert an ein Froschmaul, daher auch der Name. Also ganz, ganz irre.
Ja, da habe ich an der Stelle noch ein kleines Tierchen, nämlich den unglaublich süßen roten Panda. Der gehört zur Gattung der Raubtiere, wobei er eigentlich nur vegetarisch ist. Aber, naja, es gehört nun mal dazu.
Okay.
Er ernährt sich nämlich quasi nur von Bambussprösslingen und teilweise auch sowas wie Gräser, Wurzeln oder Früchte. Ab und zu aber eben auch mal Insekten oder Jungvögel, aber ist jetzt nicht so sein Favorite. Zum Finden ist der kleine Mann in den feuchtkühlen Bergregionen tatsächlich etwas variabler, also zwischen 1400 und 4800 Metern, da eben besonders in Nepal oder auch eben Bhutan.
Oder im zu Hannover.
Oder da habe ich auch schon öfters.
Auch.
Ja, da steht der
in der Nähe.
Ich glaube, ich habe den auch mal irgendwie da im Burgas Zoo, habe ich den glaube ich auch schon gesehen.
Bestimmt.
Der ist überall, genau. Ansonsten ein ganz süßer Zeitgenosse, ein Einzelgänger. Er ist eher nachtaktiv, da er gerade auch zu Dämmerungszeiten relativ viel unterwegs. Ja, hat eben ein recht rotbraunes Fell, was ihn gleichzeitig irgendwo auffällig macht, an gewissen Punkten dann aber auch wieder tarnt. Ansonsten ist er aber auch gerade, weil seine Umgebung sehr stark zerstört wird, im Aussterben bedroht. Und einer von den Tieren, die dann eben auch unter Naturschutz gestellt wurden.
Er heißt ja auch Katzenbär.
Mhm.
Also vielleicht kennt man ihn auch unter diesem Namen.
Machen immer mal eine Niedlich-Folge.
Niedlich-Folge.
Ein schweres Wort, niedlich.
Und die Schrecken dahinter.
Warum die gar nicht so niedlich sind, wie sie aussehen.
Ich kann es euch sagen.
Wir haben aber noch einen Sonderling.
Genau. Und zwar der russische Dasman, der heimisch im kalten Sibirien ist. Im Uralgebirge. Er wird dort auch Wilchuchul genannt oder auch Bisamrüssler. Meiner Meinung nach sieht er aus wie so eine Mischung aus Ratte und Maulwurf. Er hat so einen langen Rüssel, deshalb auch Bisamrüssler, vergrößerte Muskeln, vergrößerte Lungen, extra fürs Wasserleben, da er auch im Wasser lebt. Sein Lebensraum ist eher am Ufer von Flüssen, Seen und Teichen und ist eigentlich auch hauptsächlich nur in Russland verbreitet. Deshalb auch so besonders, weil er wirklich größtenteils nur im Uralgebirge zu finden ist. Russische Dasmane sind eher sozial, leben in Gruppen, auch in Monogamie, teilen sich auch mit mehreren Tieren einen Bau, was eigentlich ungewöhnlich für Insektenfresser ist.
Okay.
Ja, ist auch nachtaktiv, verlegt seine Nahrungssuche manchmal aber auch auf den Tag. Was aber so interessant daran ist, ist, dass er eigentlich gar nicht mehr so häufig da ist. Also es gibt wirklich nur noch so 30.000 Exemplare von ihm. Die gab es eigentlich sehr häufig bis zum 19. Jahrhundert, aber danach entstand ein massiver Rückgang, weil er aufgrund seines Fells gejagt wurde, weil das sehr wärmend ist.
Der Klassiker.
Ja,
typisch leider. Mensch.
Aufgrund seiner Drüsen, weil durch seine Drüsen produziert er so ein moschusähnliches Sekret, was er eigentlich dazu benutzt, um sein Fell wasserdicht zu machen. Das wird dann für Parfüm benutzt, was zum Glück seit 1957 verboten wurde. Aber das hat halt dazu geführt, dass der Rückgang so stark wurde. Natürlich auch durch die Wasserverschmutzung, die jetzt leider auch immer häufiger wird. Und auch aufgrund der niedrigen Wasserstände im Frühling. Weil wenn er längere Strecken an Land ablegen muss, sind auch mehr Feinde. Feinde hat er im Wasser eigentlich nicht, weil wenn er dieses Sekret abgibt, da eigentlich keine großen Tiere mehr ins Wasser gehen. Nicht mal zum Trinken. Ja.
Cool.
Ja.
So ja. Wie wenn Kinder in die Badewanne machen, will auch keiner mehr.
Ich wollte auch gerade jetzt nicht die Badewanne genommen, aber ja.
Dieser, der Dasman erinnert mich jetzt tatsächlich sehr an ein Tier aus den Rocky Mountains, den klassischen Biber. Der funktioniert ähnlich. Der hat auch so eine Art Sekret, das auch sein Fell wasserdicht macht. Es wurde auch für Parfüm und auch als Geschmacksstoff verwendet. Denn es hat den wundervollen Geruch von Vanille. Woher auch immer das sich erschließt, dass etwas, das vom Po eines Tieres kommt, nach Vanille riecht.
Oh Gott.
Einer muss es ausprobiert haben.
Bienen kotzen Honig aus. Also.
Okay, gut. Touché.
Was sich aber zum Biber unterscheidet, ist, wo er lebt. Er baut sich nämlich keinen typischen Bau, sondern er gräbt sich unter die Erde ein. Und der Eingang ist auch nur aus dem Wasser zu erreichen. Also nicht an der Oberfläche, sondern muss erstmal runtertauchen.
Die Geheimhöhle.
Ja, genau. Da baut er sich so einen kleinen Gang, wie so Ameisen, nur in größer.
Ja.
Ja, bis zu 10 Meter können diese Durchgänge werden. Und da leben die. Was halt interessant ist, im Winter, wenn die Eisdecken oben zugefroren sind, da brauchen die Fische ja trotzdem Sauerstoff. So, und weil die das nicht mehr so oft finden an der Wasseroberfläche, gehen die auch manchmal den Eingang der Höhlen. Und somit können sie ihre Fische essen. Also
das ist ja quasi Fischfang vor der Haustür.
Genau, das ist echt genial.
Ja. Also, voll praktisch.
Das ist ja ein zuverlässigerer Lieferservice, als wir ihn heute bei Corona haben.
Ja, definitiv. Also. Definitiv.
Was aber nicht so schlau ist, von der Natur geregelt, würde ich jetzt mal sagen, ist, wenn die Seen dann komplett zufrieren, weil der Wasserstand zu niedrig ist, dann vergammeln die einfach in ihren Höhlen, weil sie keinen Ausgang mehr haben.
Oh.
Ja.
Das ist traurig.
Ich schätze, alles hat seine Vor- und Nachteile in der Hinsicht dann.
Nennen wir es Evolution.
Genau.
Ja, tausend Dank. Toll, ja, dass ihr da wart.
Tierfakten sind immer schön. Ich fand es gut, hier zu sein.
Ihr seid immer wieder herzlich eingeladen.
Ja, unbedingt.
Wenn ihr Bock habt.
Finde ich super. Wir müssen doch noch einmal diese Terra-X-Folge aufnehmen.
Ja, genau. X-Faktor, ja, machen wir.
Genau.
Ja.
Super, dann bis nächste Woche, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Bis dann.
Absolut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.